Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, wir haben heute einen besonderen Gast, wo wir in die Tiefen und Annalen der Medienlandschaft eintauchen werden. Und zwar, wie er sich auch selber mal bezeichnet hatte, ein Dinosaurier in der Medienlandschaft. Deswegen darf ich das sagen. Ja, er hat beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, beim ZDF, das ZDF-Studio in Bonn geleitet, 10 Jahre lang das Kulturmagazin Aspekte und auch diverse Programme, wie unter anderem die Tagesschau. Ich spreche natürlich von Herrn Dr. Wolfgang Herles. Herr Herles, schön, dass Sie dabei sind.
Sehr gerne, hallo.
Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich direkt, weil ich bin mir sicher, wir haben viele spannende Punkte, wo wir mit Ihnen darüber diskutieren können. Sie sind ja jemand, der sehr offen über die aktuellen Geschehnisse spricht, auch bekannt ist für Klartext, wie zum Beispiel auch in Ihrem neuen Buch »Gemütlich war es nie«. Da werden wir am Schluss vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit haben und dazukommen. Ja, wir haben ja viele Probleme in Deutschland, Themen wie Immigration, Sozialpolitik, potenzielle Kriegsgefahr mit Russland. Hol mal da vielleicht mal die Leser ab. Wie sehen Sie denn die Richtung in Deutschland und was aktuell passiert?
Naja, es geht natürlich in jeder Hinsicht bergab, ökonomisch, aber auch was sozusagen die geistige Substanz dieser Republik angeht. Da hat sich doch sehr viel geändert zwischen der alten Bonner Republik, die ich noch mitbekommen habe als Saurier vom Dienst, aber auch gegenüber der Berliner Republik, die groß tut, glaubt, die Welt könne wieder am deutschen Wesen genesen, aber in Wirklichkeit doch so ziemlich alles verkackt, was zu verkacken ist. Es gibt keine Reform der Sozialsysteme. Wir laufen an die Wand. Es wird in dieser neuen Koalition, genauso wie in der davor, werden die wichtigen Reformen einfach nicht in die Hand genommen. Und das hat natürlich nicht nur machtpolitische Gründe, die auch, sondern es sind vor allem ideologische Gründe. Dieses Land ist tief ergriffen von einer, ja, ich will es mal grün-linken, woken Mentalität bezeichnen. Das führt uns in die Irre und das wird das Gegenteil dessen erreichen, was wir eigentlich wollen, nämlich eine Wiedererweckung, eine Belebung, eine Erfrischung der Demokratie. Es wird nicht die Demokratie erfrischt, sondern sie wird reduziert auf das, was erlaubt, auf das, was genehm, auf das, was dem gängigen Konformismus angemessen ist.
Wie sehen Sie denn persönlich die Ursachen? Ist es einfach eine Inkompetenz? Oder ich sage mal andersrum, ich stelle mir mal die Frage, also zum einen, entweder ist es eine Inkompetenz, wenn man sieht die Sicherheitssituation zum Beispiel, dass die Gelder verschwendet werden, dass alles nicht funktioniert, Inkompetenz, oder eigentlich ist bewusst und Absicht? Also einfach mal die Frage an Sie, wo sehen Sie denn die wirklichen Ursachen dahinter von diesen Ideologien?
Naja, da kommt viel zusammen. Also es ist einfach nicht mehr eine Erfahrungsgeneration, die am Ruder ist, wie damals noch in der Bonner Republik. Das waren Leute, die kamen aus dem Krieg, die haben wirklich am eigenen Leib erlebt, was eine Diktatur bedeutet und was Krieg bedeutet. Heute sind es Karrierepolitiker. Daher kommt auch das Erzübel dieser Demokratie, der Konformismus. Das sind ja nur noch Angestellte von ein paar Spitzenpolitikern im Bundestag, nicht mehr ihrem Gewissen unterworfene, freie, gewählte Abgeordnete. Das gibt es schon lange nicht mehr. Und das andere ist eben ein Konformismus, der einen noch tieferen Grund hat. Im Grunde haben wir eine Entwicklung der Entpolitisierung. Woher kommt die Entpolitisierung? Es wird nicht mehr über das gestritten, was richtig und falsch ist, sondern es wird alles moralisiert. Wenn ich moralisiere, dann ist das eine gut und das andere böse. Das eine richtig und das andere falsch. So funktioniert aber Demokratie nicht. Wenn ich sage, mein eigener Standpunkt ist der einzig richtige, nämlich der gute, der wahre, der schöne, dann ist der Diskurs zu Ende, bevor er überhaupt begonnen hat, denn dann ist ja die Gegenmeinung gar nicht zulässig. Und genau in dieser Situation sind wir. Wir dämonisieren den Gegner. Wir erklären ihn zu rechts oder gar zu rechtsradikal, wie etwa in der Corona-Politik, im Energie, Ausstieg aus der Kernenergie, wer in diesen Punkten Migrationspolitik anderer Meinung war, der wurde nicht einfach als einer mit einer anderen Meinung wahrgenommen, sondern der wurde ausgegrenzt, ja. Der wurde der Delegitimierung des Staates bezichtigt gar. Der wurde wie der Gründer der Querdenker wegen ein paar Euro ins Gefängnis geworfen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, aber vor allem hat es nichts mit demokratischem Diskurs zu tun. Wir streiten nicht mehr. Wir haben das Streiten verlernt. Wir haben es einer höheren, vermeintlich höheren Moral geopfert.
Das bringt mich auch zu der Frage, wie demokratisch sind wir denn in Deutschland Ihrer Ansicht nach aktuell wirklich?
Naja, wir sind wahnsinnig scheinheilig. Ja, wir zeigen mit dem dicken Finger nach Amerika und sagen, da sitzt der Trump und der ist eigentlich ein Diktator. Und das Schlimmste ist ein autoritäres Regime. Aber was haben wir selber? Wir haben ein autoritäres Regime. Ja, es ist noch nicht an einzelne Figuren gebunden, aber an eine Ideologie gebunden. Wir sind ein Gouvernantenstaat. Der Staat macht seine Bürger zu Untertanen, auch zu Sozialuntertanen übrigens, ein Begriff, der von Ludwig Erhard stammt. Also wir werden reguliert. Es wird uns vorgeschrieben, was wir essen sollen, wie wir sprechen dürfen, was wir denken sollen, wie wir heizen sollen, wohin wir fahren sollen, wohin wir nicht fahren sollen. Es ist egal, wo Sie hinschauen, der Bürger ist nicht mehr frei. Und das ist eine Form von Autoritarismus, die nichts mit der Verfassung zu tun hat und nicht mit einzelnen Personen, sondern mit dem, was die Diskurshoheit in diesem Land bestimmt. Und das ist, obwohl sie im Parlament nur, weiß nicht, 36,8% haben zusammen, also die Parteien der Linken, ganz links, SPD und Grünen, aber dieses gute Drittel beansprucht noch immer die Diskurshoheit in diesem Land und die Konservativen, soweit es sie überhaupt noch gibt, passen sich dem schamlos an.
Ja, was denken Sie, kann sich da der Wind wieder drehen? Wir sehen in den USA ja eine ganz andere Position, seitdem Trump wieder an der Macht ist. Wir haben Milei zum Beispiel in Argentinien. Oder denken Sie, das sieht nicht danach aus, dass es erstmal in der nächsten Zeit besser wird?
Also wir haben ja zwei große Probleme. Das eine Problem ist der Kulturkampf. Es ist wirklich ein Kulturkampf. Die Bildungskrise, die Einseitigkeit der Medien, die Wokeness, das spricht alles dafür, dass es in dieser verwöhnten, dekadenten Generation der Wohlstandskinder tatsächlich sowas wie einen Selbsthass gibt. Ja, man ist im Grunde genommen verachtet man die eigene Zivilisation. Ja, man möchte das alles ganz anders haben. Das ist ein großes Problem, weil man das nicht mit Wahlen oder mit politischen Entscheidungen korrigieren kann. Das andere, das ist, was passiert mit unserem Parteiensystem, mit unserem parlamentarischen System. Ja, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wenn ihr die AfD verbietet, dann ist das Böse sozusagen draußen. Das ist wieder dieser heillose Moralismus. Sondern es sind fast ein Drittel der Bevölkerung, die AfD wählen, nicht weil sie rechtsradikal wären, aber es macht ihnen nichts mehr aus, für rechtsradikal gehalten zu werden. Das ist eine interessante Entwicklung. Die wählen trotzdem AfD, weil sie sagen, alles ist besser als dieser Verein, der sich diesen Staat im Grunde zur Beute gemacht hat. Deswegen glaube ich nicht, dass man vor der AfD Angst haben muss, sondern man muss Angst davor haben, dass ein großer Teil der Bevölkerung diskriminiert wird, als rechts oder als was auch immer. Warum war die, wenn ich mal ganz kurz wieder zurückgucken darf auf die Bonner Republik, was zeichnete diese frühe Gesellschaft der Bundesrepublik aus? Es war eine Leistungsgesellschaft und eine Aufstiegsgesellschaft. Ja, man musste, weil alles kaputt war, also wirklich auch moralisch alles kaputt, musste man den Motor wieder anwerfen. Das war das Wichtigste, was zählte. Aufstieg war nicht ein hehres Versprechen, sondern es war tatsächlich ein Aufstieg für so gut wie jedermann. Und es war, das ist das Wichtige, die bezeichneten sich ja auch selber so, es gab ein Buch mit diesem Titel, ein Bestseller, es war die skeptische Generation. Wenn Sie heute skeptisch sagen, sind Sie schon am Arsch. Ja? Dann sind Sie ein Klimaskeptiker, ein Corona-Skeptiker, dann sind Sie auch gleich ein Klimaleugner und ein Corona-Leugner. Also Skepsis ist in Faschiss geraten. Dabei ist es die wichtigste demokratische Eigenschaft, die man überhaupt haben kann. Übrigens auch die wichtigste Eigenschaft eines Journalisten. Deswegen habe ich mein Buch, meine Lebensbeschreibung, Erinnerungen eines Skeptikers genannt. Aber es ist nicht mehr so, dass ein Skeptiker was Positives ist, ein Lob, wie es früher war, sondern es ist eigentlich schon ein Verdikt. Oh, guck, das ist ein Skeptiker.
Ja, ich wollte mit Ihnen aus, Sie haben auch einen Begriff ja genannt, beziehungsweise eine Partei, die AfD, auf die wollte ich auch kurz zu sprechen kommen. Und wie ist denn Ihre persönliche Meinung über die AfD und sollte diese verboten werden?
Naja, also verboten auf gar keinen Fall. Die können ja nur beweisen, dass sie genauso schlecht sind wie die anderen und genauso etabliert sind wie die anderen, wenn man sie erstmal ranlässt. Es wird dann sehr schnell herauskommen, dass sie auch nur mit Wasser kochen. Es ist ja keine geschlossene Partei mit einem geschlossenen Weltbild. Da gibt es Libertäre und da gibt es Nationalsozialisten auch, richtige Rechtsradikale, aber vor allem Nationalisten. Ein richtiger Liberaler kann kein Nationalist sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Eine Marktwirtschaft hat immer mit Freiheit und mit globaler Handelsfreiheit zu tun. Also da wird man keinen finden wie den Milei. Wir bräuchten sicher mehr Politiker, die so ticken wie der Argentinier Milei. Ja, aber auch in der AfD sehe ich niemand, der dafür das geistige oder das ökonomische Rüstzeug hätte. Das gibt's leider nicht. Also die drohen mit der Kettensäge, aber wahrscheinlich wissen sie gar nicht, wo der Knopf ist, mit dem man die Kettensäge anstellt. Also ich verspreche mir einfach inhaltlich, programmatisch nicht allzu viel von der AfD. Aber die Chance müssen sie erstmal kriegen. Man hat auch in Italien gedacht, dass das ganz was Schlimmes wird, wenn jetzt plötzlich eine neofaschistische, wie es immer geheißen hat, Ministerpräsident da ist. Die ist heute so unumstritten wie kein Ministerpräsident Italiens zuvor. Die macht einen guten Job. Man weiß nicht, wie es in Frankreich wird. Auch dort wird nach Macron möglicherweise Le Pen oder ihr junger Nachfolger kommen. Man wird sehen, dass überall in Europa tatsächlich das Pendel zurückschwingt, dass diese ideologisch bedingte Deindustrialisierung, die natürlich unter dem Rubrum "Wir müssen das Klima retten" glaubt, sie sei auf dem richtigen Pfad, die wird es sehr viel schwerer haben in Zukunft. Und das ist auch etwas, was man nur hoffen kann.
Gut, kommen wir mal auf die Medienlandschaft auch zu sprechen. In unserem zweiten Teil quasi von dem Interview, das ist ja auch Ihre persönliche Expertise, beziehungsweise sind ja viele Jahrzehnte in diesem Bereich. Wie verbunden ist denn das Verhältnis aktuell von Politik und Medien? Also ich habe schon so den Eindruck, dass es da so eine gewisse, naja, Symbiose gibt und dass die sich so arrangieren. Ne? Eine Krähe pickt der anderen keine aus, beziehungsweise dass es so möglicherweise wie so eine Hierarchie gibt, wo es eben auch, ja, wo klar bestimmt ist, wer was zu sagen hat. Wie läuft es in der Praxis ab?
Da müssen wir wieder unterscheiden zwischen den, in Anführungszeichen, Staatsmedien, ARD, ZDF und den anderen, aber im Prinzip ist es das gleiche Problem. Also in der alten Bonner Republik, ich komme immer wieder darauf zurück, weil ich das nun mal erlebt habe, ich war ja noch Studioleiter in Bonn, da hatte man sehr viel mehr als heute eine Parteinähe. Die einen waren SPD-nah, die anderen waren unionsnah, aber jeder konnte auf seinem Medium eigentlich machen, was er wollte. Dieses breite Meinungsspektrum war nicht nur zugelassen, sondern es war ausgesprochen erwünscht. Es gab Rotfunk und Schwarzfunk, um es einfach zu sagen. Heute ist es nicht mehr so, aber es ist nicht besser geworden. Heute zählt nur noch die Quote auf der einen Seite, also es gilt nur noch das, was Zuschauer bringt, und auf der anderen Seite, alle sagen dasselbe, alle machen dasselbe, alle stehen auf demselben Standpunkt. Das ist eine Form von Konformismus. Der Konformismus ist, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, die Todsünde dieser Demokratie. Die sehen Sie aber in allen wichtigen Berufszweigen. Nehmen Sie das Spitzenmanagement. VW hat sich selbst ruiniert. Warum? Weil das Spitzenmanagement von VW wie die Wahnsinnigen dieser Vollelektrifizierung der Politik hinterhergerannt ist. Ja, und heute haben sie den Salat. Dasselbe sehen Sie im Gesundheitssystem. Wir haben ein Gesundheitssystem, das so nicht weitergehen kann. Aber wo sind die Chefredakteure, die rechtzeitig sagen, so geht das nicht, wir müssen das anders organisieren? Im Gegenteil, es waren die sogenannten Corona-Experten, die Virologen, die der Politik noch nach dem Mund geredet haben in dieser völlig irrsinnigen, freiheitsberaubenden Corona-Zeit. Und so ist es natürlich auch im Journalismus. Das sind ja dann auch noch bei ARD und ZDF Leute, die ihre Karriere davon abhängig gemacht haben, wie irgendwelche politischen Gremien über sie denken. Und so kommen eigentlich nur Leute an die entscheidenden Stellen, die nicht unbedingt links sind oder grün sind, aber die so tun müssen, als seien sie grün, ja, als seien sie Mainstream. Mainstream ist ein Heiligtum. Die Quote ist das allergrößte Heiligtum, aber wir kriegen ja keine Fernsehgebühren und Rundfunkgebühren für die Quote, sondern wir kriegen sie für den Programmauftrag. Und der Programmauftrag wäre eben ein ganz anderer. Der Programmauftrag, sonst bräuchte man die öffentlich-rechtlichen Medien ja gar nicht, ist ja den demokratischen Diskurs, also den Streit, dem Streit ein Podium zu bieten, eine Bühne zu bieten, diesen Streit zu organisieren, ihn zuzulassen und nicht so ein volkspädagogisches Angebot abzuliefern. Es war sehr komisch, erst jetzt, ja, 10 Jahre Merkel, 10 Jahre, wir schaffen das. Das war Hofberichterstattung im reinsten Format, was ARD und ZDF da geboten haben, ne? Statt das kritisch zu hinterfragen, was in den letzten 10 Jahren seit diesem wir schaffen das in diesem Land geschehen ist oder vielmehr was nicht geschehen ist, dass man A gesagt hat, aber nicht mehr B, und B hätte geheißen Integration, Integration, Integration und nicht muslimische Parallelgesellschaften.
Ja, ich denke, der Begriff Konformismus und den wir zu hinterfragen, trifft sehr, sehr gut. Da würde mich auch Ihre persönliche Geschichte mal interessieren, weil Sie hatten ja auch interessante politische Erlebnisse. Da gab es ja damals noch einen Bundeskanzler. Viele werden sich ja gut erinnern, und zwar den Helmut Kohl. Den kennen Sie ja auch recht gut. Vielleicht können Sie mal kurz zusammenfassen, was ist denn damals passiert und wie war diese Zusammenarbeit mit ihm?
Naja, die Methoden haben sich nicht geändert. Ich bin damals rausgeflogen als Bonner Studioleiter. Warum? Weil ich 1990/91, als die Wiedervereinigung von ihm organisiert wurde, mir erlaubt habe, nicht einfach in den Jubel, in den Nationalrausch einzustimmen, sondern gesagt habe, war ich aber nicht der Einzige, nur beim ZDF war ich der Einzige, das war mein Verhängnis. Moment, das mit der Währungsunion, 1:1, 1:2, ihr macht die ganze DDR-Wirtschaft kaputt, Das ist nicht zu bezahlen. Das wird nicht dazu führen, dass wir die Einheit vollenden, sondern das wird zu einer Spaltung führen. Hat man ja inzwischen gesehen. Ja, die Ostdeutschen wählen anders, denken anders. Sie haben ein ganz anderes Verhältnis zu dem politischen System. Das sind die Fehler, die Folgen der Fehler, die damals gemacht wurden. Aber ich habe das halt auf dem Sender meine Meinung vertreten und dann musste ich gehen. Und das waren dieselben Mechanismen, die ich Jahre später bei Kollegen beobachtet habe, auch an mir selber. Ausstieg aus der Kernenergie, ja, da durften sie nicht dagegen sein. Das war ausgeschlossen. Ich kann mich gut erinnern, ich bin wirklich kein Kernenergieexperte, aber an dem Sonntag, an dem die Merkel, es war gerade dieser Tsunami in Japan, beschlossen hatte, sie steigt von heute auf morgen aus, suchte Anne Will, das war die große Talkshow in der ARD, jemand flehentlich, der doch die alte, gute Kernenergie verteidigte. Sie fand keinen, außer mich. Ich war so blöd. Ging dann dahin. Da saßen dann lauter Philosophen, ein Bischof, nur kein Physiker. Ja, so war das. Moralisierung, Stichwort. Und dann sagte ich zu dem obersten evangelischen Bischof Huber, der neben mir saß, Herr Bischof, warum verstehen Sie eigentlich so viel von Kernenergie? Weil Sie Bischof sind? Da bekam ich den ersten Shitstorm meines Lebens. Und am nächsten Morgen rief sogar mein Verlag an. Ich schreibe auch Romane, bin auch Schriftsteller. Rief mein Verlag an und sagte zu mir, wollen Sie sich Ihre Leser vergraulen? Ja, das, so subtil läuft das. Also in Kernenergie, selbe Methode, durften Sie nicht anderer Meinung sein. Migration, da war es am ehesten noch erlaubt, aber zum Beispiel bei Corona. Ja, einer, der hinging und sagte, es ist doch Blödsinn, den Leuten das Spazierengehen im Park zu verbieten und so weiter. Und diese Impfpflicht ist ganz unmöglich. Wer das gesagt hätte, wäre, ich kenne Kollegen, die an die Wand gelaufen sind, die keine Stücke mehr machen durften, weil sie der falschen Meinung waren. Also so wie das funktioniert, der Mechanismus, der hat sich eben seit 1990, 91 leider nicht geändert, sondern er ist noch schlimmer geworden.
Spannend. Das bringt mich zu der Frage, wie sehen Sie das denn bei Ihnen? Weil das klingt ja nicht immer sehr einfach. Und das heißt, wie häufig hatten Sie denn Gewissenskonflikte? Mussten Sie ständig damit leben? Sie schreiben im Buch auch, oder der Titel ist ja schon, gemütlich war es nie. Das heißt, also einfach war es für Sie anscheinend auch nie wirklich. Also wie sehr ist denn so eine Arbeit mit Gewissenskonflikten verbunden?
Also ich beklag das nicht, dass es nie gemütlich war, sondern im Gegenteil. Ich sag, wer es gemütlich haben will, sollte nicht Journalist werden. Das ist der völlig falsche Ansatz, sondern sich ins Gefecht zu schmeißen und für seine Meinung zu stehen und da auch anzuecken. Das ist der eigentliche Spaß am Journalismus. Ja, es gibt Berufe, wo man besser verdient und wo man mehr das Leben genießen kann, als wenn man da dauernd sich in dieser aktuellen Mühle treiben lässt. Nein, ich finde, wir sollten wieder ein etwas ungemütlicheres Land werden. Und natürlich, jeder steht vor Gewissenskonflikten. Wo sind die Grenzen der Anpassung? Wo sind, das war noch ganz früh, da war ich noch beim Bayerischen Rundfunk und leitete da eine Nachrichtensendung im dritten Programm, die Rundschau, die gibt's immer noch. Und da habe ich halt nassforsch, wie ich war, gelegentlich ein Stück nicht gesendet, weil es mir zu parteipolitisch einseitig CSU-nah erschien. Und dann kam der Chefredakteur und sagte wörtlich zu mir: Beißen Sie sich sonst was in den Hintern, aber denken Sie daran, Sie werden auch mal Chef sein. Und dann müssen Sie genauso handeln wie ich jetzt. Von oben nach unten verbieten, nur weil über mir noch jemand anderer gerne was im Programm haben möchte oder auch nicht. Ja, aber dafür gibt es sowas wie Rückgrat. Aber ich habe es ja vorher gesagt, wo finden Sie Rückgrat in der Industrie? Wo finden Sie Rückgrat in der Politik? In der Politik ist es am schlimmsten. Wenn wir da mehr Leute mit Rückgrat hätten, müsste man sich über diese Demokratie keine Sorgen machen. Aber ich fürchte, man muss sich Sorgen machen.
Das bringt mich zu der Frage, wer bestimmt denn dann eigentlich, was wir in Deutschland zu lesen bekommen? Sie schreiben ja gerade, ja, da gibt's einen drüber und dann vielleicht noch einen drüber, bis irgendwann mal so das Ende ist. Und über Konformismus und Co. haben wir ja bereits gesprochen, dass die meisten da vielleicht gar nicht in Anführungszeichen die Wahl haben, beziehungsweise dann vielleicht gegangen werden. Das würde ja im Endeffekt bedeuten, es sind eigentlich nur ein paar Menschen, die wirklich entscheiden, was wir zu lesen bekommen und wie die Meinung im Volk geprägt wird.
Also es sind nur ein paar Leute, die bestimmen, was passiert. Das ist richtig. Aber der Bürger ist kein Konsument. Ja, das ist etwas, was uns die Merkel und andere beizubringen versuchten. Sie sind ja eigentlich Konsument. Nehmen Sie doch einfach, was wir machen. Ja, wir kümmern uns schon um die wahren Geschichten in diesem Land. Nein, der Bürger, wenn er ein mündiger Bürger sein will, der ist verpflichtet, sich zu informieren. Und das ist halt nicht mehr so wie früher, 20 Uhr die Tagesschau anschalten und dann glaubt man, man sei informiert. Oder das Lokalblättchen abonnieren und lesen und dann glaubt man, man ist informiert. Nein, es ist heute auf der einen Seite schwieriger geworden und auf der anderen Seite leichter. Leichter, weil es ja die ganzen sozialen Medien gibt, weil es ja die vielen alternativen Medien gibt, weil es Ihr Medium gibt, weil es andere Medien gibt. Man hat eine viel größere Auswahl, aber man muss das aktiv betreiben. Und man darf auch nicht einen neuen Fehler machen, den viele Alternative machen, ja, die bleiben dann in ihrer Blase. Die informieren sich dann auch nur noch in ihrem alternativen Medium und nirgendwo mehr sonst. Da fällt man in die gleichen falschen Muster wie vorher. Nein, man muss schon schauen, dass man die ganz unterschiedlichen Meinungen, die es in dieser Gesellschaft gibt, versteht, sich anhört, sich anschaut und dann eine eigene Meinung bildet. Eine eigene Meinung bilden, das hat tatsächlich was mit Bildung zu tun. Also Maßstäbe für sich selbst entwickeln, nach denen man die Dinge beurteilt. Das macht das Wesen der Demokratie aus, übrigens schon im alten Athen. Da könnte ich stundenlang davon reden. Und deswegen ist auch die Bildungskatastrophe so schlimm. Ja? Leute, die jetzt sagen, ja, ach was, wozu muss ich denn noch das alles wissen? Und jetzt gibt's ja bald die künstliche Intelligenz. Da muss ich noch nicht mal mehr eine Fremdsprache lernen. Das wird mir alles, ja, das ist so eine Konsumentenhaltung. Bildung heißt, es ist anstrengend, Bildung heißt, ich brauche das Handwerkszeug, um die Dinge beurteilen zu können. Das geht leider nicht ohne Anstrengung und diese Anstrengung nannte man früher mal Bildung, aber auch mit der geht es ja bergab.
Ja, wichtiger denn je, sich eben weiterzubilden. Da gehen wir jetzt auch zum Schluss hin. Was können wir jetzt eigentlich tun? An der Stelle auch, ich habe Ihr Buch schon ein paar Mal erwähnt. Also für all diejenigen, die sich hier weiterbilden möchten, auch mit dem Buch. Wir verlinken es unterhalb von dem Video natürlich. Also dort gerne dort mit hineinschauen. Da kann man sich natürlich noch weiter vertiefen. Vielleicht auch kurz dazu erwähnt, auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, den Glockenzeichen. Wir haben jeden Freitag ja neue spannende Tipps und Themen, auch wie dieses Interview hier und auch in die wöchentliche Tippmail von uns reinschauen per E-Mail. Da ist immer alles mit drin und hat alles auf einen Blick, was in unserer bunten Community passiert. Im Übrigen, da würde ich gerne noch anschließen, das, was Sie gesagt haben, weil ich halte es auch sehr, sehr wichtig, eben nicht nur, sagen wir, eine Mediensparte zu lesen, ich nenne es jetzt mal so die Mainstream und die herkömmlichen Medien, sondern eben auch andere Meinungen, alternative Medien, was steht denn dort eigentlich drin, um da näher hinzukommen, was Wahrheit ist? Und es ist gar nicht so einfach, das zu erfassen, ja, was es eigentlich wirklich ist. Und das bringt mich auch zu dem Schlussthema, was kann man jetzt tun? Und da vielleicht auch mal so die Frage, weil Sie publizieren ja heute auch für Roland Tichy und Julian Reichel, die ja auch zu den alternativen Medien gehören. Wie ist da Ihre Erfahrung und wo kann man sich jetzt heute informieren und was würde der Gesellschaft gut tun?
Also ich gehe zu Julian Reichelt in Studio, weil er mich einlädt. Ja, ich gehe eigentlich überall hin, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich mit meinen Argumenten Gehör finden. Das heißt aber nicht, dass ich an der Tür die Meinung von Julian Reichelt übernehme. Im Gegenteil, der lädt mich vielleicht gerade ein, weil ich in Sachen Donald Trump etwa ganz anderer Ansicht bin als er. Der kann sich ja auch nicht nur auf so ein paar Jünger verlassen, die das nachbeten, was er findet. Das würde seiner Sendung nicht gut tun. So ähnlich ist es beim Tichy. Ich lasse mich da nicht verbiegen. Ich kriege dann, wenn ich die Kommentare nach meinen Artikeln anschaue, jeden Samstag, ihr habt da so eine Kolumne, schreiben da die verbohrten AfD-Anhänger, ich sei ein hoffnungsloser Fall und ich soll es doch lieber sein lassen. Aber so funktioniert es eben nicht. Ja,
gemütlich war es nie.
Weiß auch der Roland Tichy, dass es so nicht funktioniert. Der ist froh, dass auch er einen Liberalen hat und nicht nur stramme Rechte.
Ja, gut. Und ja, wie kann man, was sollten wir jetzt als Gesellschaft jetzt tun? Das auch vielleicht so abschließend. Was wäre jetzt so der Aufruf? Wie kann man da so manche negative Tendenzen in eine andere Richtung bekommen?
Naja, es sind zwei Dinge. Der Bürger darf sich nicht zum Untertanen machen lassen. Er darf nicht alles, was von ihm der Staat verlangt, willig und freudig befolgen. Er muss, so der Titel eines anderen Buchs, das ich mal geschrieben habe, mehr Anarchie wagen. Mehr Anarchie wagen, indem er nicht jede Vorschrift hundertprozentig erfüllt, ja, das machen die Deutschen ja sowieso. Jede europäische Vorschrift wird in Deutschland übererfüllt. Der Steuerstaat ist ein Ärgernis ersten Grades. Dagegen kann man aber mit rechtsstaatlichen Mitteln vorgehen. Ich kann nur jedem raten, mit dem Finanzamt in den Clinch zu gehen. Ja, das ist sozusagen das Individuelle, seine eigene Freiheit zu verteidigen. Das ist ganz wichtig. Und das andere ist eben, sich gegen die Entpolitisierung unserer Politik zu stemmen. Ja, darauf zu bestehen, dass jetzt der neue Bundeskanzler, er meint ja vieles richtig und sagt vieles richtig, aber dann gibt er doch wieder der SPD nach. So wird das nichts. Ja? Politik heißt Streit. Und wenn dann die Regierung zerbricht, weil der Streit nicht ausgehalten wird von dem einen oder anderen, ja, dann muss man eben nochmal wählen. Ja, aber allein um des Machterhalts willen seine Meinung zu verstecken oder sich einer vorgegebenen Meinung anzupassen, das zerstört die Demokratie, nichts anderes.
Ja, also die Begriffe, die mir auch nach unserem Interview jetzt so hängen bleiben, Konformismus und Moralisierung und dann eben auch die eigene Freiheit verteidigen und auch mehr Diskurs und halt auch mal in den Streit reingehen. Das finde ich, ist ein sehr spannender Ansatz. Schöne Schlussworte von Ihnen. Vielen herzlichen Dank für das spannende Interview. Ja, und vielleicht sehen wir uns an nächster Stelle mal wieder und dann können wir vielleicht im nächsten Jahr mal wieder mal ein paar spannende Themen diskutieren. Danke an Sie.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Wittmann.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.